Ein Abend mit Krogmann, der Podcast. Und heute bin ich zu Gast, Robert Klicks.
Willkommen zu einer neuen Folge von Ein Abend mit Krogmann. Mit mir, Stefan Krogmann. Und heute mein Gast, Robert Klicks.
Hallo.
Ja, vielen Dank, dass ihr wieder einschaltet. Und in dieser Folge habe ich mir gedacht, bevor wir hier noch diverse andere tolle Leute ins Programm holen und euch vorstellen und mit denen erkennen, was sie sozusagen auf ihren Weg gebracht hat und was wir da für uns mitnehmen können, stellen wir uns einmal mehr vor, wer wir eigentlich sind und warum wir das hier machen. Ja, lieber Klicks, also Klicks, Robert Klicks, Klicks ist dein Spitzname. Mhm. Vielleicht erzählst du den Leuten mal da draußen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben.
Wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, das war im Jahr 2008, richtig?
2008. Wow, schon so lange her, ja?
Ja, ist schon eine verdammt lange Zeit. Ich war im Studio bei Andreas Henneberg und habe für eine Elektroproduktion Gitarre eingespielt. Und am Ende des Tages meinte Andreas zu mir, Mensch, hier, ich produziere gerade einen Künstler, ich würde ihn gerne mal zeigen. Vielleicht hättest du ja auch mal Lust, da ein Instrument einzuspielen. Und ja, da hat er mir halt dein erstes Album gezeigt. Ne? Das, wie hieß es nochmal?
Weltmusik.
Weltmusik, genau. Ich muss da wirklich
krasse Ansage auf jeden Fall, ja.
Okay. Jetzt bin ich voll raus. Okay,
alles gut.
Wie krasse Ansage, wie meinst du?
Naja, Weltmusik, ne? Das klingt schon nach einer Ansage. Das war auch irgendwie witzig, weil es gibt ja einen Titeltrack, der heißt Weltmusik. Und für mich war das damals eher so ein B-Track, der eigentlich gar nicht so viel Spotlight kriegen sollte. Aber ein guter Freund und Berater, Markus, hatte damals gemeint, und er ist echt ein alter Hase in der Medienlandschaft und im Musikbereich und kennt sich wahnsinnig gut aus, er meint zu Stefan. Das ist der Track, das ist der Namensgeber. Und ich so, nee, niemals. Und doch, dann ist es der geworden. Und ich glaube, auch zu, wie sagt man, also berechtigterweise. Ja, genau.
Ja.
Aber man erinnert sich trotzdem nicht an den Namen, an den Titel von dem Album. Das ist schon interessant. Wie hieß denn das Bandalbum, Klicks?
Oh, das erste Kind mit Bart,
würde ich sagen. Gerade nochmal gerettet. Ja, aber dann hast du...
Genau, also ich habe deine Musik gehört und fand es total klasse und inspirierend. Aber ich habe zu Andreas gesagt, mir fehlt da was. Ne? Also mir fehlt dieses ganze Bandige drumherum, so die Musiker. Ne? Es war halt alles elektronisch produziert. Und daraufhin hat Andreas ja den Kontakt denn hergestellt, wenn ich mich noch recht erinnere.
Ja, wir haben uns dann das erste Mal, glaube ich, im legendären Club Tresor getroffen.
Ja, krass.
Da hat er nämlich seinen einen runden Geburtstag gefeiert und du warst so nett und hast die ganzen Artists irgendwie gefahren.
Ach, das ist ja krass.
Ja. Du hattest einen Anzug an und so und dann.
Also ich merke, ich habe wahrscheinlich Gedächtnisverlust.
Aber
also
es kann auch sein, dass das erst, aber es war so alles in der Zeit.
Ja.
Und dann weiß ich, haben wir uns einfach persönlich mal getroffen bei dir in Schöneberg, in deiner kleinen Einzimmerbude mit Hochbett.
Ja.
Und du hattest eine Akustikgitarre und dann sind wir einfach mal ein paar Songs durchgegangen.
Und ich kann mich auch noch an den ersten Abend denn da erinnern. Weißt du, was da passiert ist?
Ach, war das der Abend, wo Julia mit dem Auto liegen geblieben
genau.
ist?
Genau. Ach, wir hatten uns nämlich zum Musizierenden da verabredet.
Ja.
Und dann habe ich den Anruf von meiner Ex-Freundin.
Also damals noch Freundin.
Damals noch Freundin. Hat aber nichts mit dem Auto zu tun. bekommen, genau, dass sie liegen geblieben ist, weil die Tankanzeige nicht richtig hingehauen hat. Und dann sind wir beide abends noch losgefahren zur Tankstelle, haben einen Kanister mit Benzin geholt. Und
ja, und da ist der Song dann wahrscheinlich entstanden, Nachtfahrt. Eine kleine Nachtfahrt durch Berlin, ja. Den spielen wir, also den haben wir ja dann auch, also wir sind ja dann akustisch aufgetreten, nur zu zweit. Mhm. Und dann gab es ja auch eine Record-Release-Party damals im Love Light in Berlin-Friedrichshain.
Ja.
Und da war ja dann auch noch die Jördis dabei.
Mhm.
Eine gemeinsame gute Freundin auch von Julia. Und mit Jördis arbeitest du ja jetzt auch wieder zusammen. Also so schließt sich der Kreis. Und worauf ich hinaus will, wir hatten ja damals diesen wahnsinnig krassen Gig ziemlich schnell. Wir haben 2010 dann vor der Siegessäule, an der Siegessäule zur Fußball-WM auf einer riesen Bühne gestanden,
ja,
mit Jördis zusammen.
Krass.
da waren wir auch noch so ein bisschen in Findungsphase und haben uns dann noch als Trio einen anderen Namen gegeben, und zwar Seele mit 3 E. Da gibt es auch ein super cooles Video, wie der, was den ganzen Tag so dokumentiert. Und da weiß ich auch noch, wie heute, wie dann die Produktionsleiterin oder also die bühnenverantwortliche Person gefragt hat, naja, spielt ihr etwa live?
Wir genau, so, die haben nach unserer CD gefragt. Ja. Wo ist denn eure CD?
Nee, wir spielen live. Oh, okay. Weil alle anderen Künstler haben einfach komplett mit Backing-Tracks gespielt. Ja, und dann ist noch was ganz Krasses passiert. Es war ultra heiß, irgendwie 34, 35 Grad im Schatten. Und damals gab es so sogenannte Kamerakinder.
Ja.
Und das aktuelle Kamerakind, was dann hinter uns stand und uns gefilmt hat während des Konzerts, ist dann einfach mal kollabiert. Und ich war total überfordert, weil ich gar nicht wusste, scheiße, was mache ich denn? Ich kann ja nicht einfach weiter singen, so. Oh Mann. Ja.
Ja, es war wirklich faszinierend.
Und dann ging es los.
Ja. Legendäre Konzerte in der Gutenberg 100 hier in Potsdam.
Ja, aber wir waren ja gierig. Wir beide haben uns ja nicht gereicht.
Genau, wir wollten mehr.
Ja. Was ist dann passiert?
Ja, wie war das? Wir haben Annoncen geschaltet, ne?
Genau, eBay Kleinanzeigen.
Genau, eBay Kleinanzeigen. Genau, und da hat sich dann als erstes unser Bassist gemeldet, der Steffen.
Ja.
Na, hat gesagt, hier, ich habe Bock, lass mal treffen. Ich habe einen Proberaum und ich habe einen Drummer.
Genau.
So hatten wir dann quasi gleich ein Trio, also Proberaum und Drummer, dazu bekommen. Und es war, glaube ich, auch so ein bisschen so wie Liebe aufs...
Ja, überhaupt generell. Also wir beide haben uns gleich mega gut verstanden und ich war irgendwie total dankbar und voller Vorfreude, weil ich wirklich aus dem Elektronika-Bereich komme. Ich habe früher Drum Bass aufgelegt und dann Tech-House-Label zusammen mit Andreas betrieben und dann haben wir immer mal bei ihm im Studio gesessen und irgendwie so Coversongs neu elektronisch irgendwie aufgemischt. Und parallel habe ich dann irgendwie angefangen, Texte zu schreiben und dann kam es halt zu diesem Album sozusagen, initiiert durch ein Gedicht, was er vertont hat, und das lief halt so gut und dann ist dieses Gesamtwerk entstanden, was dann so die Initialzündung war, auch mit der ersten Single Billig Willig, die ja dann auch irgendwie bei RDL2 geklippt wurde und so. ich weiß auch noch, wie heute, als wir dann uns das erste Mal dort getroffen haben, das war, glaube ich, immer freitags, irgendwie früher Nachmittag, übrigens eine sehr gute Zeit zum Proben,
ja,
sind wir da vorgefahren und ich hatte vorher, glaube ich, auch einmal mit Steffen telefoniert und ich wusste ungefähr, wie alt er ist und was er macht. Er ist nämlich im wahren Berufsleben Architekt und dann dachte ich schon so, oh naja, so ein Schlipsträger irgendwie, der dann mal einmal die Woche so ein bisschen den Bass spielen will, und habe ihm da auch eine krasse Ansage gemacht, so irgendwie, du Steffen, wir haben hier schon Ambitionen und so. Und dann weiß ich noch, bin ich so an diesem Fenster vorbeigefahren mit dir und habe so reingeguckt und habe ihn gesehen und wusste, ah okay, der Typ ist richtig, ja. der ist jung geblieben, der ist auch ein Kind mit Bart.
Ja.
Ja, und dann gab es noch Butch, unseren Schlagzeuger, und dann haben wir ja wirklich direkt losgeprescht, ein paar Mal geprobt, hatten gleich irgendwie 10 Tracks oder so.
Ja, das war super produktiv, ne? Also wir haben jede Woche mindestens einen Song geschrieben, haben uns getroffen, Ideen gesammelt, geile Konzerte, ne? Wir hatten ja auch ziemlich tolle Konzerte gleich als Band.
Ja, ist legendär, also ich erinnere mich immer noch sehr lebendig an den, und ich bin wahnsinnig dankbar darum, dass wir dort spielen durften, und zwar im legendären Café Zapata im Tacheles. Ich bin da gerade am Samstag wieder lang gegangen.
Ja. Was ist da jetzt? Autohaus, oder?
Nee, es ist ja wieder eine Art Kaufhaus mit Luxuswohnungen drin. Okay. Zwar auch eine Art Gallery, aber irgendwie so ein internationales Ding, halt super durchgestylt, aber dieses abgerockte, ich weiß noch, die hatten da einen feuerspuckenden Drachen, das irgendwie, cool. Das, also, wie sagt man denn hier, gefahrentechnisch überhaupt nicht
zugelassen, also, eigentlich.
Und es waren irgendwie 100 Leute da, es war ultra heiß und die Leute haben so geil mitgemacht und ja.
Schöner Abend auf jeden Fall.
Ja.
Tja, und dann ging es weiter.
dann ist ja das Album letzten Endes entstanden, also Kind mit Bart, beziehungsweise ich bin noch eine Etappe übersprungen. Mhm. Wir haben ja dann auch noch im selben Jahr, in dem Weltmusik rausgekommen ist, kam ja dann noch die EP Ohne Stecker raus.
Stimmt. Das war auch toll, ne? Das war, glaube ich, das erste Mal so richtig bei Andreas im Studio.
Ja, alles noch wahnsinnig rudimentär. Also ein Instrument, das halt durchgerockt irgendwie 4 Minuten lang und dann den Gesang draufgepackt, und ich war damals auch noch in einer sehr early stage. Ich bin echt und durchlaufe immer noch einen Prozess, ich habe mich sehr versteckt. Ich weiß noch, ich habe so früher auch so, auch der Weltmusik hört man das auch ein bisschen, manchmal auch ein bisschen peinlich, so habe ich so einen amerikanischen Akzent mir antrainiert. Das ist wie so eine heiße Kartoffel mit Mund habe. Ja. Und dann komme ich total irrsinnig, irgendwie total abwegig. Aber ja, was macht man nicht alles aus so einem Schutz, so Affekt? Ne?
Aber ich finde es ja auch das Tolle, gerade auch an der Musik, dass man den Entwicklungsprozess mit jedem Album, mit jeder Produktion einfach miterleben kann. Ne? Wir haben das Thema ja auch oft als Band,
ja,
ne, für die Zuhörer vielleicht da draußen, dass man sich dann immer hinterfragt und denkt, ah, ist das jetzt gut genug oder kann das jetzt schon raus? Und ich denke, alles ist gut irgendwie. Und
man muss sich auch von dem eigenen Perfektionismus freimachen. Das hat immer einen Status quo und man kann immer was Besseres noch draus machen. Man kann ja auch eine neue Version mal daraus machen. Das haben wir ja auch gemacht. Also wir haben ja auch bei dem Kind mit Bart Album, was ja dann sozusagen in der Dramaturgie, in der Entwicklung von Krogmann das erste Bandalbum ist, haben wir auch Songs vom Weltmusikalbum nochmal in ein neues Gewand gepackt. Ja. Also gerade die zwei starken Songs.
Weit weg, ne? Haben wir.
Ach, den auch. warte mal, also mir ist jetzt gerade Design im Kopf, in den Kopf geraten.
Mhm.
Und Namibia.
Ja. Na, und weit weg war ja erst so diese akustisch.
Ja, aber weit weg ist nicht auf dem Weltmusikalbum.
Ach so, ja, jetzt bin ich schon wieder einen Schritt weiter.
Genau, weil wir haben
Kind
das
mit Bart Album auf das neue Rahmenalbum.
Es gibt immer verbindende Elemente. Das haben wir dann gemacht von der Kind mit Bart zum letzten Krogmann Album ohne Rahmen, wo wir dann uns selbst nochmal reeditiert haben, mit weit weg zu so weit weg wie möglich.
Hm.
Genau. Also ihr könnt gespannt sein. Das ist jetzt eigentlich auch nochmal, siehst du, das ist sehr gut, dass wir uns gerade unterhalten, weil wir sind nämlich gerade mitten im Prozess und schreiben ein weiteres Album. Aber ihr müsst nicht so lange warten, weil wir werden schon einige Singles vorher rausbringen, bis dann das Gesamtwerk sozusagen kompiliert wird. Und da könnten wir, also genau, wir müssen ja gar nicht alles neu schreiben. Vielleicht haben wir da auch noch so einen kleinen Schatz, den wir nochmal heben und ein neues Gewand. Das ist gut. Den Gedanken sollten wir mal mitnehmen.
Sehr gut.
Ja, genau, das bringt uns eigentlich auch schon wieder in die Gegenwart. Warum sind wir eigentlich hier? Warum machen wir diesen Podcast? Warum gibt es uns eigentlich überhaupt noch? Und warum machen wir Musik und sind immer noch dran? An der Stelle wird es jetzt vielleicht auch ein bisschen persönlich. Klicks, unsere Wege haben sich auch mal getrennt.
Mhm.
Du bist in einer sehr heißen Phase ausgestiegen. Das habe ich dir damals auch echt krumm genommen.
Hm.
Ich glaube, das war 2017.
16.
Wir haben nämlich gerade, man muss dazu sagen, so eine Band ist, ja, boah, ein riesenbunter Haufen. Sind halt nicht nur zwei Leute, alle am Ball zu halten. Wir haben dann damals unseren Schlagzeuger Butch, ich will nicht sagen verloren, aber er hat uns freigegeben. Wir waren immer so ein bisschen, wir haben uns immer so wie die Geliebte gefühlt, aber nie wie die Geliebte. Also er hatte halt noch eine andere Band und wir wollten einfach die Band Nummer 1 sein und wir hatten das Gefühl, er ist im Geiste nicht ganz so nah dran, wie wir es eigentlich haben wollen. Und dann kam ein anderer Schlagzeuger auf den Plan, jemand, mit dem du früher viel zusammengearbeitet hast, Marc Lehnert.
Genau.
Und der ist da wie Feuer und Flamme reingegangen, hat uns sehr stark den Hof gemacht, das habe ich auch sehr genossen. Steffen ist total aufgegangen am Bass und wir haben auch sehr tolle Konzerte gespielt. Das ging ja dann auch nochmal richtig krass ab. Also so 2015 haben wir so krasse Spots gespielt. Wir waren auf dem Pangea-Festival, auf dem Zuparken-Festival, haben irgendwie vor An My Country gespielt, waren dann, das piekte dann sozusagen bis zum Stadtwerke-Fest in Potsdam vor. Wir haben zwar am Nachmittag gespielt, aber da waren schon 5.000, 6.000 Leute da.
Ja.
Nach uns kamen dann noch so Hochkaräter hier wie Mark Forster, Lionel Richie. Ich weiß noch, Sebastian, guter Freund von uns, ist dann noch am Backstage irgendwie, hat er noch einen Fistbump gemacht.
Auf dem Weg zur Bühne, genau. Basti stand da.
Ja, aber es wurde halt sehr turbulent. Genau, es war noch, Tape-TV gab es damals noch. Wir haben auf den Dächern gespielt mit Juli und Jacuzza und Suitwoman. Und wir dachten so, wow, jetzt, boah, krass. Aber irgendwie waren wir in uns selbst intern unrund und es gab so einige Diskrepanzen und ich weiß noch, ihr habt immer sehr stark von mir eingefordert, Stefan, du musst in die Führung gehen. Du bist der Bandleader und ich habe immer versucht zu vermitteln, Leute, ich eigentlich auch, wenn ich über die Jahre so ein Extrovert geworden bin und auch auf der Bühne diese Position einnehmen kann, bin ich doch tief in meinem Innern irgendwie immer noch der Introvertierte geblieben und auch gerade im Bandkontext, das sage ich auch jedem, mit dem ich mich darüber unterhalte, so dass ich bin so ein Spätentwickler. Ich habe mit 30 damals diese Band mit dir zusammen gegründet. Du bist einiges jünger als ich und hast aber viel früher angefangen, in so einem Bandkontext zu existieren und kanntest dich da schon aus. Und ich bin da sehr mucksmäuschenstill erstmal reingegangen und habe gelauscht und konnte diese Rolle einfach nicht erfüllen. Und ich bin dann einmal, weiß ich noch, mehr über mich hinaus gewachsen und bin dann in diese Führung gegangen und habe sozusagen, bin in Konsultation gegangen mit der Band, habe jeden befragt, wie ist der Status quo. Und das mündete ja dann in der Entscheidung, dass ich Marc gesagt habe, Marc, es geht nicht mehr. Ja. So, und dann kaum hatte ich das getan, gehe ich zurück in den Proberaum. Marc hatte uns natürlich damals noch wutentbrannt den Untergang prophezeit. Mündete es in der nächsten Debatte zwischen dir und Chris. Es ging um den Klick. Und dann warst du auch weg. Und ich dachte nur so, also ich habe mich halt echt verkauft und verraten gefühlt. Und wir waren ja mitten in der Albumproduktion so, ne? Mhm. Was ist da passiert, Klicks?
Wie soll man das beschreiben? Na, ich glaube, es gibt immer Situationen, die sich so aufstauen. Weißt du, wenn man dann über Jahre nicht über Probleme redet, das Thema hatten wir auch schon oft gemeinsam, dann staut sich da halt so ein Druck an und dann reicht manchmal wirklich so ein ganz kleines, banales Thema und man ist dann auf einmal so sauer und denkt ja, ich muss mich jetzt rausnehmen aus der Situation. Und ich glaube, genau das ist damals halt passiert, ne? Und ich glaube auch, dass dieser Moment 2015, wo gefühlt alles nur so steil nach oben ging und wir hatten so einen richtigen Lauf, ne, dass der natürlich auch so ein bisschen ja die Egos beflügelt hat, so weißt du? Und da kam wahrscheinlich eins zum anderen. Aber umso schöner ist ja im Laufe der Zeit, man entwickelt sich ja weiter, man erfährt neue Eindrücke und denkt dann auf einmal ganz klarer über diese Strukturen, die man halt früher hatte und kommt dann wieder zurück und kann da viel offener drüber reden, als wir das damals je konnten.
Definitiv, also das muss ich an der Stelle auch nochmal anmerken und dir hoch anerkennen. Also man merkt wirklich, dass du auch durch deinen Prozess gegangen bist. Es ist sehr angenehm, mit dir wieder zusammen zu sein und zu agieren und dich auch wieder als Mitstreiter gewonnen zu haben. Das würde aber sonst nicht funktionieren, würde ich meinen. Und ich gebe auch ehrlich zu, also es gab auch Momente, wo ich gesagt habe, nee, nie wieder. Also bei aller Liebe. Wir hatten ja einmal noch, also das ist jetzt quasi ja der zweite Anlauf. Sind wir uns nochmal kurz begegnet irgendwie, als dann ein Keyboarder ausgestiegen oder aussteigen musste. Ich glaube 2018,
ich glaube sogar
2019.
Der dritte Anlauf. Weil bei Ringbahn hatten wir auch schon mal.
Ach so, ja, es gibt noch so ein.
Also Dinge sind drei Stellen.
Genau. Aber das ist vielleicht auch motivierend für andere. Also gebt dem Leben eine Chance in dem Sinne. Man begegnet sich, manchmal entzweit man sich, manchmal braucht jeder für sich seine Zeit, um auch für sich zu reifen und mit einem neuen Reifegrad einer neuen Begegnung eine Chance zu geben. Und das und jeder für sich wächst über sich selbst hinaus und man kann auch ein Nein revidieren und wieder konvertieren zu einem Ja.
Ja.
Und einmal mehr. Und das bringt uns auch hierher. Also wir machen immer noch Musik, wir machen wieder Musik zusammen. Wir schreiben gerade wahnsinnig tolle Songs. Die Band gibt es immer noch. Und wir haben jetzt gesagt, okay, lass uns einmal mehr uns zeigen. Ich glaube, in Potsdam kennt uns schon der eine, die eine. Also Menschen da draußen hören uns, aber es sind vielleicht noch nicht so viele, wie es eigentlich sein könnten. Und das wollen wir ändern. Und ich glaube auch, dass wir unsere Daseinsberechtigung haben. Und das ist auch mein Antrieb. Also ich habe, es soll jetzt gar nicht zu sehr Ego-Gepusche sein, aber ich habe sehr lange mich selbst nicht wahrgenommen oder nicht an das geglaubt, was ich bin und wer ich bin. Und das mache ich gerade einmal mehr und möchte das mit euch da draußen teilen. Und deswegen gibt es auch diesen Podcast, der uns motiviert, genauso Menschen wie uns, Ähnlichgesinnte und auch vielleicht andere, die anders rangehen, aber in den Dialog zu holen, um euch zu inspirieren, dass ihr auch euren Weg findet und euch selbst die Chance gibt, das Leben zu leben, was ihr leben wollt.
Ja, ist halt ein Prozess, ne? Ich meine, gerade wo wir uns damals denn unfreiwillig aus deiner Sicht dann halt getrennt haben. Aber genau das war es ja, ne? Also ich war damals noch in einem ganz anderen beruflichen Umfeld unterwegs, war teilweise denn natürlich da auch nicht zufrieden, ne, mit diesem Umstand.
Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Dann hat man halt vielleicht so Differenzen innerhalb der Band, ne, und irgendwann muss man sich dann halt lösen und sagen, okay, ich mache jetzt erstmal eine Sache richtig und dann konzentriere ich mich wieder auf die nächste, ne, und das ist halt der Punkt, glaube ich. Und das hat uns ja auch gut getan, ne? Also ich habe mich beruflich weiterentwickelt, konnte dadurch dann viel offener auch wieder an andere Sachen rantreten.
Aber das merkt man halt auch ganz speziell bei dir, dadurch, dass du den Mut hattest, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen und dadurch, dass das hat dich ja auch immer gewurmt, also dass du irgendwie so Ketten auferlegt bekommen hast und so fremdbestimmt bist, sondern du bist ein Mensch, der will selbstbestimmt durchs Leben gehen, der will sein Leben selbst gestalten. Und das trägst du auch sehr stark nach außen und inspirierst ja dadurch auch andere oder gibst auch anderen die Möglichkeit. Also man kann es ja verraten an der Stelle, ich hoffe mal, das ist okay für dich. Mhm. Du warst früher mal Mechatroniker, hast an LKWs rumgeschraubt, das kannst du auch sehr gut. Also ein Auto ist für dich kein großes Unbekanntes, sondern du kannst genau hinhören und weißt sofort, was los ist. Aber das hat dir nicht gereicht. Das bleibt doch noch irgendwie in deinem selbst antrainierten Erbgut, aber du hast halt immer schon eine Affinität für Technik gehabt und für Ton und für Musik und für kreatives Schaffen und machst jetzt einen Streaming-Service und hast ja noch den Tonmeister gemacht und begleitest andere Bands als Tontechniker.
Genau.
Und bist halt so irgendwie immer diesem Metier auch treu geblieben und hast auch selber wahrscheinlich noch weiter komponiert, hast ja auch gerade neue Ideen mit reingebracht. Das ist ja auch geufert, gemünzt jetzt in neue Songs. Also ich kann verraten, es kommt ein Song raus, der auch nochmal im Speziellen diesen Prozess beschreibt, der heißt Ich fange jetzt an. Und da ist es mal so gewesen, dass du halt eine Idee eingebracht hast, instrumental, und wir haben die mit der Band zusammen erarbeitet und ich habe das Instrumental dann mitgenommen auf Reisen und habe dann den Text dazu geschrieben.
Ja.
Das fand ich auch übrigens ein sehr schönen Prozess, das wünsche ich mir auch noch mehr von der Band, weil sonst war es früher mal so, ich habe irgendwie eine Melodie mit einem Text im Kopf und dann ging es los.
Mhm.
Also dieses Reverse Engineering, was eigentlich für andere Bands, glaube ich, der normalere Weg ist oder Modus Operandi, den lernen wir vielleicht auch nochmal an der Stelle einmal mehr. Ja, aber es ist wahnsinnig schön zu sehen, wie du dich entwickelt hast und wahnsinnig schön auch das erleben zu dürfen, dass wir jetzt gerade hier sind. Und einmal mehr, wir nehmen euch hier mit auf eine Reise, unsere Reise, und die teilen auch Erfahrungsberichte, Reiseberichte mit anderen. Wie gesagt, wir werden noch spannende Menschen hier vor der Sprechgarnitur haben, das kann ich versprechen. Also bleibt dran und teilt es auch gerne. Apropos teilen, also Klicks, was würdest du mit jemandem teilen, jetzt wenn du auf dein Leben zurückblickst? Und so retrospektiv, also wenn du jemanden motivieren wollen würdest, also worauf kommt es eigentlich an? Krasse Frage, ne?
Die ist wirklich sehr tiefgreifend. Tja, die Frage ist, ich glaube, man muss erstmal den Fokus sammeln. Ne? Man muss erstmal gucken, zumindest habe ich versucht, das bei mir zu machen, was möchte ich, wo möchte ich hin, was sind so meine kurzfristig, mittelfristig, langfristigen Ziele und wie will ich die erreichen? Und ich muss auch dazu sagen, ein großer Schritt zumindest in meinem Bereich, mit dem Weg, den ich gegangen bin, man muss auch, glaube ich, damit klarkommen, sich von Sachen zu lösen. Na, auch wenn sie manchmal im ersten Moment als so unlösbar dastehen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich teilweise manchmal sogar von Menschen zu lösen, die die Energie rauben. Na, weil man kennt es vielleicht oder einige kennen das vielleicht, dass man hat eine Idee und denkt so, am liebsten würde ich, keine Ahnung, einen Bäcker aufmachen oder einen Friseursalon oder was auch immer. Und dann hat man natürlich ein Umfeld, was dann erstmal sagt, ob das Richtige ist und bist du dir ja ganz sicher. Und ich glaube, von diesen Menschen oder Situationen muss man sich dann erstmal kurz lösen, muss ja nicht für immer sein, aber zumindest, dass man sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal nur auf meinen Fokus und setze das um, was ich möchte.
Ne?
Das ist so eine Erfahrung, die ich gesammelt habe, die mir sehr geholfen hat.
Ja, das kann ich auch unterschreiben, dass im persönlichen Umfeld es immer wieder auch Menschen gibt, die einem auch sehr nahe stehen, die einem nicht gerade die Kraft geben, sondern immer wieder doch ein bisschen durch ihre auch wahrscheinlich Angst geleitet demotivieren und vom Glauben abbringen letzten Endes. Ne?
Obwohl das ja aus der ihren Sicht positiv ist. Ne? Also sie wollen ja nur was Gutes.
Sie wollen dich beschützen vor Fehlern, deren, also da geht es ja schon los. Das kann eigentlich kein Fehler sein, sich auszuprobieren, und selbst das Scheitern ist ein Erfolg, weil es schafft eine Erkenntnis. Mhm. Und danach, also nichts ist doch schlimmer, als sich die Frage zu stellen, was wäre wenn gewesen. Dann lieber einmal fallen und sagen, okay, ja, ist doch nicht so meins.
Ja gut, es ist aber auch ein gesellschaftliches Thema, weißt du, weil wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, wo Fehler erwünscht sind.
Das stimmt.
Ne? Also ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, Mensch, geil, heute habe ich einen richtigen Fehler gemacht, ne? Sondern die meisten erzählen über die Sachen, die gelaufen sind. Mhm. Das sind ja meistens nur die ganz kleinen Dinge. Ne? Also man sieht ja meistens nur die Spitze vom Eisberg. Und zu so einem ganzen Prozess, auch in meinem Arbeitsleben, die letzten 7 Jahre, wenn ich da überlege, wie viele, ja, vielleicht auch kontraproduktive Entscheidungen man getroffen hat, aber die im Endeffekt was ganz Positives ausgelöst haben im Nachgang, weil man dann gemerkt hat, oh, okay, so geht's nicht, dann probiere ich es anders und das funktioniert dann. Ne? Also.
Und das ist, glaube ich, auch so mit eine der größten Hürden, die Entscheidung.
Ja.
Also wirklich sich zu entscheiden, und das birgt ja auch nicht nur etwas, also für etwas, sondern oft birgt ja eine Entscheidung auch gegen, also das Gegen in sich. Und das zu akzeptieren und anzunehmen und auch diesen Weg zu gehen, auch unter den möglichen Opportunitätskosten, dass man sich eben falsch entschieden hat.
Ja, und man wächst ja auch mit vielen Dogmen auf, ne? Also gerade, ich erinnere mich immer gerne dran, dieses Thema, ja, sei nicht zu laut, fall nicht auf, ne? Ich habe vor vielen, vielen Jahren hatte ich auch mal so einen kurzen Selbstständigkeitsausflug, wo ich mich mal in der Finanzwelt ausprobiert habe. War jetzt nicht so meins, aber ich muss sagen, ich habe da super, super viel mitgenommen. Also gerade was Selbstständigkeit, Offenheit anderen gegenüber angeht, habe ich da so viel mitgenommen. Da gab es zum Beispiel so Coachings, ne? Und da hat dann einer gesagt, pass auf, du gehst jetzt einfach mal, also du traust dich nicht, andere Menschen anzusprechen, dann machen wir Folgendes, du gehst jetzt einfach mal auf die Brandenburger Straße, also bei uns hier in Potsdam die Einkaufsstraße, und du fragst einfach jetzt die nächsten 2 Stunden immer nur die Menschen nach der Uhrzeit. So, dann habe ich das gemacht. So, die nächste Woche hieß es dann so, du fragst den jetzt nach, wo ist die Kirche, wo ist der Hauptbahnhof und. Und so hat sich das dann aufgebaut, ne? Und man hat dann gemerkt, dass diese Ängste, die man die ganze Zeit so in der Schule oder im Kindergarten gelernt, ja, du darfst keine fremden Menschen ansprechen und so weiter, dass diese ganzen Ängste man dann angefangen hat abzulegen. Ne? Oder Telefonanrufe zum Beispiel. Ich kenne super viele Menschen, die sich nicht trauen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen.
Ja, oder überhaupt Leute anzusprechen, Leute, die man nicht kennt. Ne? Also das, was eigentlich natürlich ist, ne, wenn man sich noch es schafft, zurückzuerinnern als Kind in der Sandkiste, wenn da jemand neben dir saß, den du nicht kanntest, den hast du einfach angesprochen. Hey, wer bist du denn? Ja. Und als Erwachsene kriegen wir das einfach nicht mehr fett. Ja. Dann gucken wir lieber auf unser Smartphone und versuchen, den Weg rauszufinden, als einfach mal einen Local zu fragen, ey, Entschuldigung, ich suche gerade das und das, kannst du mir weiterhelfen? Und dadurch nimmst du dir selbst ja auch das Potenzial einer Begegnung. Es kann ja auch sein, dass der Mensch gerade Zeit hat und dich einfach ein Stück mitnimmt und dir ein richtig geiles Café zeigt, was du sonst nie gefunden hättest.
Das finde ich zum Beispiel das Tolle an Musik. Ja, Musik ist so verbindend. Ich meine, du machst es wahrscheinlich öfter als ich, aber so auf Konzerte gehen. Ne? Man geht auf ein Konzert, erlebt da einen tollen Abend und man kommt super schnell mit Menschen ins Gespräch, weil man einfach eine gemeinsame Basis hat. Ja?
Da der nächste Motivator, wenn ihr Bock habt auf ein Konzert, ihr müsst gar nicht jemand anderes fragen. Ihr könnt auch alleine hingehen, weil oft ist das ja auch schon der Showstopper. Ja, irgendwie meine Freunde haben nicht so Bock auf den Sound. Dann geht da alleine hin. Ihr werdet Gleichgesinnte treffen und neue Freunde machen.
Das ist auch eine ganz interessante Erfahrung, die ich erst letztes Jahr das erste Mal machen durfte. Für mich selber. Und zwar alleine in einer fremden Stadt zu sein. Mhm. Das war für mich bis dato undenkbar. Das war okay, man fährt mit Familie oder mit Freunden, ne? Aber das war dann beruflich und das war total klasse. Ich stand alleine in Lissabon, ne? Hatte mir vorher schon mal so 1-2 Straßen rausgepickt, die ich mir angucken wollte, und habe dann wirklich da den ganzen Tag mit mir selber verbracht und war total begeistert, was das für einen positiven Effekt auf mich hat. Ja. Hm. Jetzt habe ich schon zu meiner Freundin gesagt, okay, vielleicht müssen wir mal gucken, dass man einmal im Jahr mal alleine weg.
Ja, aber warum nicht? Also das ist auch ein Riesenthema, alleine zu sein und alleine sein zu können. Und das ist so ein Mehrwert. Aber ich glaube, viele haben da auch einen Heidenrespekt vor und umgeben sich eigentlich immer stets und ständig mit Menschen. Aber auch gerade, das unterschreiben ja auch ganz viele, die das getan haben, alleine auf Reisen zu gehen, ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, weil du gezwungen bist, auch in Kontakt mit anderen zu geraten. Ja. Und dadurch schaffst du diese abenteuerlichen Momente und entdeckst vieles, was du sonst zweit zu dritt nicht entdeckt hättest, weil du dann so in deiner Komfortzone unterwegs bist. Und
ich habe das zum Beispiel jetzt gehabt, ich war vor ein paar Wochen in London unterwegs. Auch für mich bis dato wieder das ganz Neues, alleine fremdes Land mit der Bahn fahren. Ne? Also Bahnfahren in Deutschland ist für mich schon immer so ein Abenteuer. Und ein anderes Land, okay. Und dann muss ich da dann so einen Taxi-Transportdienst benutzen und kam dann gleich mit dem Fahrer ins Gespräch. Der mir dann erzählt hat, ja, ich bin schon seit 10 Jahren hier und so, sag ich, wo kommst du her? Ja, ich komme aus Griechenland. Sag ich, Mensch, das ist super, erzähl mal, wie ist denn da, ne, hast du da Tipps, wo kann man da in den Sommerurlaub fahren? Ja, und da hat er mir erstmal erzählt, ja, und dann da Rhodos und den Strand und sag ich, wie wunderbar ist das denn, einfach weil ich mich selber getraut habe, diesen Menschen anzusprechen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, habe ich jetzt wieder was Neues gelernt. Ja, und das sind gerade viele Phasen, die ich so habe, wo ich sage, ist total toll, mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu lernen.
Das ist ja auch das, was uns ausmacht und was wir aber irgendwie, glaube ich, sehr stark verlernt haben. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch mein persönlicher Antrieb, warum ich Musik mache, dass ich auch hoffe, dass ich dadurch Menschen zusammenbringe, die sonst nicht zusammenkommen. Und irgendwie Momente, Begegnungen provozieren kann, aus denen was Gutes entsteht und auch der Moment selbst sozusagen, ne? Und da auch dieses Community-Gemeinschaftsgefühl, weil das brauchen wir Menschen. Wir müssen für uns alleine sein, aber wir brauchen auch die Gemeinschaft.
Ja.
Und das ist auch nicht immer so, um das Geld geht oder den Erfolg und alles, was uns so eingeimpft wurde, sondern du bist du und ich bin ich und lass uns hier eine gute Zeit haben und teil du mit mir deine spannenden Gedanken und ich mit dir und wir bereichern uns gegenseitig und beflügeln uns.
Ja. Ich glaube auch, dass da gerade in der Gesellschaft ganz viel so im Wandel ist. Ne? Also man merkt, dass diese ganzen so, ja, weiß ich, so 90er, 2000er, wo es dann wirklich nur um Erfolg und Geld verdienen, ne, und so, dass sich das ändert, dass die Menschen wieder viel mehr auf Qualitätszeit achten, auf mit welchen Menschen sie sich umgeben. Und
es kotzt mich auch ehrlich gesagt so an, ne? Irgendwie ging ja letzte Woche auch irgendwie durch die Presse hier, oh mein Gott, Deutschland muss nochmal korrigieren, Konjunktur hier nur 0,2% Wirtschaftswachstum, Schlusslicht in Europa, Malta hat irgendwie 3,8%, hast du nicht gesehen. Ja. Ich denke mir so, Alter, reißt euch doch mal zusammen.
Ja.
Es sind immer noch 2%. In den Verhältnissen, oder 0,2%, ist das immer noch wahnsinnig viel. Und selbst wenn es nur eine Null wäre oder ein bisschen weniger, dann ist das mal so. Mein Gott.
Ja, aber klar, das ist halt über Jahrzehnte
angezogen. Es muss immer weiter, höher, schneller.
Genau. Oh. Aber ich denke halt, oder da ist auch die Chance, wir haben das ja oft bei uns im Beruf, so durch die Livestreams erfahren wir ja ziemlich viel, ja, auf Veranstaltungen, was da so die KI macht, ja, die jetzt ja kommt oder schon mitten da ist.
Ist ja erst seit gestern da.
Genau, ganz neu. Na, da haben wir uns letztens im Team auch drüber unterhalten. Die Frage ist jetzt, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz uns Menschen ja theoretisch bereichern kann. Ne? Also wirklich vielleicht Arbeiten zu übernehmen, die Menschen jetzt nicht mehr gerne machen wollen, zum Beispiel. Aber dass die Menschen diese Zeit dann auch nutzen, um daraus auch was Positives zu machen. Ne? Da ist halt die Frage, in welche Richtung entwickelt sich das?
Das ist ein super, super, super tolles Beispiel. Ich lese auch gerade ein Buch von einer britischen Mathematikerin, wo es genau um das Thema geht, Algorithmen und Gesellschaft. Und die Quintessenz ist letzten Endes genau das, dass quasi ein Algorithmus, ein letzten Endes vom Menschen geschriebenes Programm, was im Idealfall selbstlernend ist, ne? Also ein Algorithmus ist ja eigentlich schon im Prinzip eine Arbeitsanweisung in Form eines Rezeptes oder sowas, eine Abfolge von Handlungen, die zu einem Ergebnis führt. Und zum Beispiel gehen wir jetzt mal ins Gesundheitswesen, die Krebsforschung. Ne? Du müsstest mit dem menschlichen Auge dir Diagnosen anschauen und die Wahrscheinlichkeit, dass du Sachen nicht siehst, ist sehr groß, weil irgendwann ermüdest du, du wirst unsauber, ein Algorithmus kann ganz straight sozusagen abarbeiten und wird nicht müde.
Ja.
Und aber es bedarf dann noch sozusagen den Menschen, der das Ergebnis des Algorithmus überprüft.
Hm.
Weil der Algorithmus würde mehr feststellen, was nicht da ist.
Hm.
Und der Mensch würde weniger feststellen und einiges übersehen.
Ja.
Aber in Summe können sie ein ziemlich gutes Ergebnis erreichen.
Definitiv.
Und diese Erkenntnis sozusagen, wenn man die im Positiven beeinflusst und auch so herangeht, sag ich mal, das auch nicht verteufelt,
ja,
dann kann, ist das schon eine Chance.
Ja, ich glaube, das ist so ähnlich wie mit unserem Geldsystem. Ne? Also ich finde, mittlerweile haben wir ja so diese, wie soll man sagen, es gibt wenige, die viel haben und viele, die wenig haben.
Mhm.
Ne? Und so sehe ich es auch mit der KI. Wenn man jetzt aufpasst, dass es nicht dahin geht, dass wenige diese ganze KI-Leistung nur für sich nutzen, sondern die KI eher für die große Masse da ist, glaube ich, haben wir echt einen super großen Mehrwert, der die Menschen beflügeln könnte.
Das ist ja auch ein super spannendes Thema, Stichwort Datenschutz.
Ja.
Ne? Wir sind super schnell und freiwillig unterwegs, wenn ein großes Unternehmen im vielleicht Social-Media-Kontext irgendwie mal so AGBs und da kann sich sonst was drin verklausulieren, ja, ja. Klick.
Hm.
Aber wenn der Staat irgendwas erhebt, oh, der böse Staat, passt auch nicht so ganz zusammen irgendwie,
ja,
ne? Das eine unterwirft sich vielleicht sogar noch größeren Regularien, aber egal. Muss jeder am Ende für sich selbst entscheiden, aber wer die Daten hat, hat auf jeden Fall das Potenzial und die, also das Potenzial für Macht,
ja,
und die auch auszunutzen.
Ja.
Ja. Und natürlich ist dasselbe mit, also ein Algorithmus ist nur so gut, wie, je größer die Datenquelle letzten Endes. Du hast ja letzte Woche auch einen Livestream gemacht hier im Rahmen der Berlinale. Da gab es auch so ein Quote irgendwie, was der am Ende in dem einen Talk auch vergessen hatte. Das ging ungefähr in diese Richtung. Die einen glauben an Gott und ich glaube an Daten oder irgendwie sowas, an die Macht der Daten. Das war nicht 1:1 so. Bitte nicht notieren und auch nicht weiter zitieren, aber so der Grundkonsens und das stimmt schon. Also, aber ich glaube, genau, letzten Endes, worum es uns, glaube ich, geht, ist keine, also Ängste abbauen, offen sein, auf andere zugehen, eigentlich die simpelsten Werte, die man haben kann,
glaube,
die aber auch mit Leben füllen.
Also ich bin jetzt nicht so total Retro-Denker, aber ich finde schon, dass es toll ist, wenn wir wieder in der Gesellschaft mehr zusammenkommen. Ja? Also ich kenne es ja auch so aus meiner Kinder- und Jugendzeit, dass man da auf dem Hinterhof mit den Nachbarn zusammenhockt. Ne? Oder wir haben es zum Beispiel auch, muss man sagen, Corona haben wir so Gemeinschaftsgarten gegründet. Ne? Und dann sitzen wir da am Lagerfeuer zusammen und haben eine tolle Zeit. Ne? Und das ist was, wo ich immer ganz viel Werbung so mache im Privatkreis, wo ich denke, da muss es wieder hingehen. Also, dass die Menschen sich wieder in echt mehr treffen, ne? Oder ich finde auch ganz toll, wenn so Bands wie wir, ja, dann in kleineren Clubs spielen und da kommen die Menschen zusammen und erzählen sich Sachen und
na, und auch einfach selber aktiv werden und aktiv sein.
Ja.
Ne? Weil das ist ja irgendwie auch so gefühlt so ein deutsches Mindset, so eine Resignation. Oder auch so eine Ausdrücke wie die da oben oder irgendwelche, letzten Endes, was die größte Macht eigentlich innehat, ist diese graue passive Masse, die sich einfach blind lenken lässt.
Ja.
Aber wenn man selber ein Bewusstsein generiert und sein Schicksal auch selbst in die Hand nimmt und auch Dinge hinterfragt, dann haben wir eine aufgeklärte Gesellschaft und dann könnte das, was wir Gesellschaft nennen, vielleicht auch sich endlich mal wie eine positive welche anfühlen und nicht so bedrohlich.
Ja, und gerade die Offenheit, also ich merke das gerade in meinem Videoteam, haben wir ganz viel so mit Thema Offenheit und Ideen sammeln und zu tun. Und da finde ich ganz toll, ich habe zwei in meinem Team, die sind 10 Jahre jünger und dann habe ich einen, der ist 10 Jahre älter, ne? Und man merkt so, dass ganz toll die Generationen da zusammenkommen. Ne? Also die Jüngeren erzählen uns Sachen, die voll cool sind und andersrum genauso, ja, und es beflügelt alle.
Das ist auch noch so ein Thema, ich sage jetzt mal ganz salopp, interdisziplinärer Austausch.
Ja.
Wir haben ja immer, also das liegt ja im Grundnaturell des Menschen, ich habe es ja auch irgendwie in den Shownotes oder irgendwie in der Ankündigung gleichgesinnt und habe es dann nochmal revidiert, weil wir wollen uns immer mit unseresgleichen umgeben, aber die Bereicherung passiert ja genau an der anderen Stelle. Mhm. Ne, ich brauche ja nicht noch jemanden finden, der genauso ist wie ich. Ja. Da lerne ich ja nichts mehr draus. Und so ist es halt auch mit Peergroups, dass man rauskommt aus seiner Bubble, ja, dass man in den Austausch geht mit eben jemanden vielleicht aus einer ganz anderen Generation, aus einer ganz anderen Zielgruppe und das auch aktiv irgendwie integriert in seinen Lebensmodus. Ja.
Das schätze ich zum Beispiel sehr an meinem Beruf. Ja, also ich komme wirklich sehr viel rum, lerne jeden Tag andere Menschen kennen und auch andere Städte oder andere Länder und es ist einfach total faszinierend zu sehen. Ja, also ich bin jetzt so ein südländischer Fan. Ja, also ich mag ja Spanien total und ich kenne es ja auch, viele Vorurteile, die sind immer so, ja, die Südländer, die sind ja so gemütlich und hin und her. Aber wenn ich zum Beispiel nach Spanien fahre, da funktioniert ziemlich viel, ziemlich gut. Ja, also ich komme da am Flughafen an, da steht der Bus da, der kommt pünktlich, ne, wird alles bezahlbar und sauber. Na, und dann denke ich mir, wenn teilweise wir hier in unserem Land offener wären und Sachen übernehmen würden, ja, könnte ziemlich viel, ziemlich besser laufen.
Ja, das geht ja einfach auch schon los damit, also wenn ich jetzt eine Fresse ziehe und damit durch die Gegend laufe, dann wird mir auch irgendwie nur negative Energie entgegengebracht. Ja. Aber wenn ich irgendwie freundlich bin oder auch, wenn mich mal jemand anmault, dann nicht gleich zurückmaulen, sondern sagen, ey, easy. Ja. Oder was ist dein Problem?
So, kann ich dir helfen?
Also, ja, irgendwie, also
ja, klar.
Es ist, also genau, habe ich letztens auch gerade an eine Ampel drüber nachgedacht. Ne? Also ich stelle in Berlin, die Ampeln, die sind ja so kurz geschaltet, du schaffst es immer nur bis zur Mittelinsel. Ne? Und ich hätte jetzt noch rüberrennen können, aber ich habe das Auto, was halt links abbiegt, durchgelassen. Hab mir gedacht so, nee, weißt du, warum muss ich immer meinen eigenen, muss ich jetzt noch rüberrennen, muss ich dadurch eine kleine Stresssituation provozieren? Und wenn das jeder so ein bisschen im Alltag integriert, so, man soll sich schon selbst ernst nehmen und sein Bedürfnis auch, aber hey, ja, ob ich jetzt 5 Sekunden oder 5 Minuten später dann rübergehe, weißt du, es ist doch nicht schlimm. Lass doch also nicht immer dieses ich muss da jetzt vorbei noch, ich muss da lang, du bist vor mir zu langsam, ich fahre die ganz dicht auf, ich überhole dich ganz knapp so und provoziere einfach mal einen Unfall bei 120. Nein, so Leute, ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen.
Da fand ich ja ganz toll, du hast ja ein Lied geschrieben, Entschleunigung. Ne? Und das habe ich auch öfter auch heute noch im Kopf so, weil die Grundaussage, entschleunige dich, ne, nimm dich zurück, das ist genau das, was wir, glaube ich, brauchen. Einfach, dass man mal wieder durchatmet und einfach sieht, oh, es gibt so viele andere tolle Sachen auf dieser Welt.
Das ist ja auf jeden Fall etwas, was wir uns von anderen Kulturen abschauen können. Also klar ist Deutschland dafür berühmt-berüchtigt, ne, Pünktlichkeit, Ehrgeiz, alles ganz genau und so. Und das ist auch gut so, das schätze ich auch total an unserem deutschen Mindset. Aber hier und da mal 5 gerade sein lassen, ne, auch nach dem Pareto-Prinzip 80-20, da ist einem uns gerade, glaube ich, auch sehr, sehr geholfen, wenn man das so ein bisschen, also so eine Gelassenheit, so eine Leichtigkeit, dann ist das jetzt so, weißt du, die Bahn fällt aus, ja, ist ärgerlich. Ja. Mein Gott, dann warte ich halt auf die nächste und vielleicht habe ich in dem Moment, kann ich mal einfach meine Gedanken kreisen lassen oder was weiß ich,
und das
stehe
ja
einfach nur so.
Genau, und das ist ja das Tolle, was aus meiner Sicht der Musik ausmacht. Also bei mir ist immer so, wenn ich zu Hause bin, na, da wird dann das Radio angemacht oder die Playlist, ne? Und dann entschleunigt mich das total. Na, dann, klar, suche ich mir da die Musik raus, die ich immer schon hatte oder
Ich bin immer so ein bisschen getriggert und jetzt gerade nochmal habe ich eine eigene Zeile im Kopf und das ist auch ein Song, den ich gerne jetzt für im Rahmen des neuen Albums aufnehmen wollen würde und den haben wir schon vor vielen Jahren geschrieben. Da kommt irgendwann auch so ein Leierkast-Moment und der passt gerade auch so super. Nimm dich selbst nicht zu ernst und lass das morgen sein. Dir geht es gut, dir geht's besser denn je. So.
Stimmt, und, super Song.
Ne, also, Leute, also wie gesagt, man findet da eure Mitte, kann ich euch nur ermutigen. Und ihr sollt ehrgeizig sein, aber irgendwie auch mal locker fluffig einfach durchatmen. Und
was
sein.
Ich auch immer sage, wir sind ja auch da. Ne? Also wenn ihr Fragen, Wünsche oder Unterstützung braucht, haut uns an. Ne? Also
fällt mir gleich der nächste Song ein, Adriana. Okay. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also ihr sollt, genau, ist ein gutes Stichwort. Also schickt uns auch gerne hier in den Kommentaren dann irgendwie Feedback oder Fragen. Das versuchen wir auch irgendwie mit aufzunehmen. Und das soll hier keine Einbahnstraße sein. Also wir möchten auch mit euch in Dialog treten. ganz stark sogar, raus aus der Anonymität, rein in den offenen Dialog und mit euch sein. Ja. Also schön, dass es euch gibt da draußen.
Definitiv.
Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort.
Ist also schon wieder soweit,
Stefan. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, wir haben eine gute Dreiviertelstunde geschnackt.
Wahnsinn. Also ich könnte jetzt auch noch eine Dreiviertelstunde mit dir machen.
So soll es sein. Und ich hoffe mal, euch hat es auch gefallen und ihr habt ein bisschen Input mitgenommen und einen hohen Unterhaltungswert. Also mich hat es sehr unterhalten und ich habe auch Klicks hatte mich nämlich vorher gefragt, so, über was wollen wir uns eigentlich unterhalten?
Ich habe total Angst gehabt. Ich habe heute Nacht schon schlaflos im Bett gelegen und dachte, oh Gott, was erzähle ich denn da bloß?
Aber da seht ihr mal, macht euch frei von der Angst, geht rein in die Situation. Es kann euch eigentlich nicht wirklich viel passieren, außer einen bereichernden Moment. Und der war für mich jetzt gerade auch wieder sehr bereichernd. Ich habe es schon geahnt. Ich habe auch wieder ein bisschen was erfahren, was ich noch nicht kannte, was ich noch nicht wusste über dich.
Schön.
Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank für euch. Und bleibt uns treu, bleibt dabei. Es bleibt spannend. Wir hören uns bei einer neuen Folge Ein Abend mit Krugmann. Und natürlich hört ihr auch unsere Musik vielleicht. Also, bis bald. Ciao.
Ciao.